96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von 96. Minute, eurem 96-Podcast. Mein Name ist Gianni und ich sitze hier mit Hannes und Henne. Moin, Männers.
Guten Tag.
Guten Abend.
Ja, wir haben uns gedacht, zum Abschluss der Saison, bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden, würden wir nochmal so ein kleines Update geben. Es ist ja nach dem Spiel gegen Nürnberg einiges passiert, gerade medial. Und in der Folge wollen wir einmal in dem Verbund hier drüber sprechen und so einen kleinen Ausblick dahin geben, was gegebenenfalls passiert, und wollen auch so einen kleinen Blick auf den Kader werfen. Wer kommt zurück, was könnte sich tun, etc. pp. Ja, Leute, wir müssten das Ganze jetzt erstmal strukturiert unterteilen, und ich würde sagen, wir trennen das Ganze erstmal und würden es unter Neuzugänge neben dem Platz und Neuzugänge auf dem Platz unterteilen. Mit Neuzugängen neben dem Platz meine ich natürlich Staff, Geschäftsführung etc. pp. Nach dem Nürnberg-Spiel ging es medial, wie gerade schon erwähnt, heiß her. Ein Ralf Becker hat sich, relativ selbstbewusst vor die Mikros gestellt und hat Tietz da den Rücken gestärkt, hat ihm sein Vertrauen ausgesprochen. Hannes, du hast ja eigentlich schon in der letzten Folge so ein bisschen predicted, dass der Herr Kind sich wahrscheinlich zu Wort melden wird.
Ja.
Du hast leider recht gehabt.
Ich habe nicht ganz recht gehabt. Nee. Ich habe gesagt, in den nächsten Tagen. Er hat es am gleichen Tag noch gemacht.
Okay, also er hat nochmal einen draufgesetzt. Okay, man kennt ihn, man kennt ihn. Nachdem Ralle Becker soweit eigentlich das getan hat, was man eigentlich als 96-Fan natürlich, genau das haben wir erwartet, und das hat er auch getan. Tag später kam wie immer Herr Kind ums Eck und hat erstmal losgelegt, rumzupoltern, alles zu hinterfragen. Er hat medial erstmal komplett auf den Putz gehauen, hat auch Tietz öffentlich kritisiert für die Leistung, für die Handhabe, die er in gewissen Punkten an Tag gelegt hat. Hat ein kleines Geschmäckle. Wie war denn so euer Bauchgefühl, als es losging?
Ja, ich war überhaupt nicht mehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte mir gewünscht, oder ich glaube, der richtige Weg wäre, das intern einfach aufzuarbeiten und zu sagen, hey, wir arbeiten da jetzt dran und lassen das ganze Revue passieren, und erstmal zu sagen, hey, wir stehen, solange ihr nichts anderes hört, natürlich hinter Herrn Tietz. Ich glaube, das wäre der richtige Weg gewesen. Der falsche Weg ist natürlich, öffentlich da irgendwie für Unruhe zu sorgen. Hat mir nicht so gefallen, aber wie gesagt, es hat mich überhaupt nicht überrascht, dass Kind da jetzt wieder losschießt und irgendwie ein bisschen seine Kontakte zur Presse nutzt, um da irgendwas zu erzählen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in dieser ganzen Sache erstmal eher den großen Medien den schwarzen Peter zuschieben wollen würde, weil man seit Wochen und Monaten eigentlich das Gefühl hat, dass Tietz von der Presse nicht gemocht wird. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er einfach sehr, sehr wenig preisgibt, dass er sehr reserviert ist in den Pressekonferenzen, dass er vielleicht keine großartigen Informationen durchsticht, dass er einfach kein Typ ist, der permanent irgendwie mit der Presse redet. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber dieser Ton gegen Tietz, der war auch vor dem Nürnberg-Spiel schon, erinnert euch an die Derby-Woche. Irgendwas ist da im Busche, ich weiß es nicht. Also das gefällt mir schon mal als erstes nicht, denn es korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber da waren jetzt auch nicht so krass viele direkt zitierte Martin-Kind-Aussagen drin in diesen Artikeln, sondern es war eher so ein Grundton, der halt von der Presse so nochmal verstärkt wurde. Und es gibt ja auch noch einen anderen Podcast über 96, und auch da haben wir ja mitbekommen, dass sehr, sehr viel schnell nach dem Spiel schon Tietz Kopf gefordert wurde. Wo auch ein Pressevertreter eben mit dabei ist. Und das finde ich wirklich, und da will ich jetzt auch wieder voll drauf gehen, genauso wie in der Derby-Woche, das finde ich das große Problem. So, das, und was auch ein Problem ist, ist, dass viele in Hannover darauf anspringen und sagen, ey, hier, was ist denn jetzt, Tietz weg oder was, ne? Also was ich da teilweise wieder für Headlines gelesen habe, Tietz auf dem Prüfstand und was weiß ich nicht alles. Also da, das wird erstmal größer gemacht, als es ist. So, jetzt kennen wir die Presse schon seit Jahren hier in Hannover. Wir kennen aber auch den Big Boss da oben schon seit sehr langer Zeit. Und deswegen hat mich das auch nicht überrascht, dass er natürlich irgendwie eine Standleitung zu den Medienhäusern hat und in einem Vakuum, in das man dann fällt nach so einem missglückten Aufstiegsversuch, dass er dann sich berufen fühlt, dann was zu sagen, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir es ja nicht geschafft und jetzt müssen wir alles auf den Prüfstand stellen. Ich meine, das ist ein Wirtschaftsboss, mehr nicht, ne? So, der ist nicht menschlich irgendwie besonders begnadet mit Sozialkompetenz, der ist fußballerisch nicht mit Fachkompetenz gesegnet, sondern der ist halt ein Wirtschaftsboss. Und dass der nach der Saison sagt, so, jetzt sind wir eigentlich ehrlich gesagt knapp an den Zielen gescheitert, jetzt müssen wir erstmal alles auf den Prüfstand stellen und hier keine Schnellschüsse machen, finde ich ehrlich gesagt ein Stück weit sogar nachvollziehbar. Also ich habe es gar nicht so genommen wie du, Hannes, dass ich jetzt sage, oh, der Alte wieder, sondern ich habe es eher so genommen, ja, ey, wir haben ja auch viel kritisiert. Da muss man sich jetzt schon mal hinsetzen und mal überlegen, okay, woran hat es gelegen und kann man das in der neuen Saison verbessern? Und ist Tietz auch bereit, manche Dinge anzupassen?
Ja, aber so. Man muss differenzieren. Das ist was anderes, ob wir hier kritisieren oder klar, ob der Präsident von Hannover 96 sich da hinstellt und sagt, ja, da lief schon viel Scheiße, wir müssen mal überlegen, wie es weitergeht. Das ist natürlich schon ein riesiger Unterschied. Ne?
Ist halt die Frage, was hat Martin Kind wirklich im O-Ton dazu gesagt? Das will ich mal so ein bisschen, ich will jetzt hier nicht den Martin Kind-Beschützer spielen, Gott behüte, aber die Presse hat das schon auch viel, viel gemacht und ich bin natürlich ganz bei euch, macht das intern. Mach einen Termin, sag hier, jetzt lassen wir erstmal alle unsere Emotionen abkühlen und in 10 Tagen setzen wir uns hin, machen ein gemeinsames Saisonfazit und dann gucken wir, wie es weitergeht.
Ja, ja, genau das ist der Punkt. Ich finde den Blickwinkel vor dir, finde ich echt gut, dass du quasi den Ball eher in Richtung Presse schiebst. Und ich habe mir auch so die Frage gestellt, als direkt, losging in der Presse, was passiert ist, weil wir haben echt, 2-3 Jahre gehabt, wo das relativ ruhig vonstatten gegangen ist. Ich weiß allerdings nicht, woran es liegt. Option A ist, es liegt wirklich an Tietz, dass er quasi nicht diesen Kanal hat zur Presse, wie vielleicht unser ehemaliger Trainer Stefan Leitl. Weil unter ihm, muss man ganz klar festhalten, gab es viel, viel mehr Angriffspunkte und er hat überhaupt gar nicht sein Fett wegbekommen. Ein Tietz, der spielt jetzt quasi eine gute Hinrunde und ich sage mal, dann geht es nach der Hinrunde geht es in Richtung Aufstiegsplätze und die Presse fängt sofort an, das Wort Aufstieg im Mund zu nehmen, obwohl sie ganz genau wissen, dass der Trainer es vermeidet, dass die sportliche Führung es vermeidet und die haben in meinen Augen direkt versucht, damit Druck auf den Trainer auszuüben. Option B wäre, es lag an Markus Mann, dass der einfach unseren alten Herren oben so ein bisschen an der Leine hatte. Markus Mann ist jetzt aktuell nicht mehr da und schon fängt er an wieder, Richtung Presse so ein bisschen mehr den Mund aufzumachen. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, woran es vielleicht liegt, aber Fakt ist einfach, dass die Presse da einen extrem großen Anteil dran hat. Ich würde jetzt auch direkt mal umschwenken. Hannes, möchtest du noch was sagen?
Nee, ich wollte dir eigentlich nur oder euch beiden beipflichten. Also von der Presse habe ich jetzt, da bin ich jetzt eben gar nicht so richtig drauf eingegangen, weil die Erwartungshaltung, gerade was Meinungsmache, ist die, ich habe gar keine Erwartungshaltung mehr an die. Also immer unterirdisch und wir haben einfach zu wenig Journalisten in Hannover, die sich mit Fußball auskennen, weshalb die paar, die es hier gibt, immer noch durchkommen mit ihrer Meinungsmache und dem Ragebait. Aber ich glaube, du hattest eben Markus Mann genannt und ich glaube, den würde ich mal so ein bisschen als Lobbyisten oder als Betriebsrat da irgendwie in das Gespräch bringen. Ich glaube, es tut ganz gut, wenn die Journalisten jemanden haben, den sie mit Fragen löchern können und der dann das ganze Interne mit guter Medienmanier irgendwie nach außen bringt, sodass die das Gefühl haben, sie werden mit Informationen gefüttert. Ja. So, und ich glaube, das fehlte jetzt vielleicht zum Schluss. Und dadurch war natürlich, konnten die direkt bei Martin Kind anklopfen und der war natürlich, ach geil, die kommen wieder zu mir. Jetzt, ne, also der hat sich dann auch vielleicht gehört gefühlt. So, er war lange nicht vorm Mikro und jetzt kann ich immer wieder richtig einen raushauen. Mhm.
Ja. Und dass er auch dieses Geltungsbedürfnis hat, so von wegen, ich bin hier, ich sitze hier ganz oben an den Strippen und jetzt gucken wir erstmal. Das ist ja auch klar. Ja, und hier soll sich bloß keiner zu wohl fühlen, sondern wir gucken hier ganz genau auf den Erfolg und auf die Zahlen. Das ist ja auch nichts Neues. Von daher hat mich das alles nicht groß überrascht. Was mich dann doch überrascht immer, ist, wie viele Leute dann darauf einsteigen und sich großartig Sorgen machen,
wie die Schafe.
Genau. Also ganz ehrlich, ey, hätte man da jetzt irgendwie, jetzt spoiler ich schon, wirst jetzt gleich weitergehen, Gianni, in der Dramaturgie sozusagen, hätte man wirklich Tietz jetzt entlassen, also das
wäre an Dummheit nicht zu übertreffen.
Wahnsinn. Und dass das ernsthaft Leute so in Hannover fordern, auch in großen Medien, ist irre.
Also wirklich irre. In der Presse kursierte oft das Wort Einstellungsstopp. Martin Kind hat ganz klar auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so Leute, wir machen erstmal gar nichts, wir arbeiten alles auf und wir haben heute Donnerstag. Heute ist Donnerstag, ne? Ich habe kein Zeitgefühl.
Heute ist Mittwoch, wir nehmen am Mittwoch auf.
Heute ist Mittwoch und bis heute stand im Raum oder steht im Raum Einstellungsstopp, es geht nichts, es muss erstmal aufgearbeitet werden und es gab, so dachten wir heute Morgen noch, bis dato auch kein Gespräch mit irgendwem, keine Aufarbeitung mit irgendwem und so ein bisschen, hat es mich persönlich genervt. Ich möchte einfach jetzt langsam Klarheit haben und die Klarheit kommt ja hoffentlich jetzt. Zuallererst ist natürlich, steht über allem die Position des Geschäftsführersports. Wir brauchten nach dem Abgang von Schmadtke, brauchten wir eigentlich, so habe ich es mir gewünscht, direkt nach Abgang von Schmadtke einen Ersatz auf der Position. Das hat der Ralle Becker, hat das erstmal interimsweise übernommen. Geschäftsführersport geht so langsam voran. Wenn man der heutigen Presse gespannt gefolgt ist, hat man entnehmen können, dass immer wieder der Name Jonas Bold ans Tageslicht gekommen ist. Das Ganze wird echt von Stunde zu Stunde wird das hier intensiviert und ich tue mich schwer damit, das Ganze jetzt schon als offiziell zu verkünden, aber ich gehe stark davon aus, dass irgendwo, ich sag mal, die Informationen, die zur Presse kommen, da muss was dran sein.
Ja, wie Plettenberg immer sagen würde, ein Done-Deal ist es noch nicht.
Korrekt.
Aber es ist wohl nur noch Formsache, dass die Unterschrift.
Genau, also da falls, kommt. Falls ihr die Folge etwas später anhört, dann ist vielleicht schon Klarheit drin. Aber ich würde jetzt erstmal mit dem Namen Bold hier, ich sag mal, ins Rennen gehen und den mal kurz unter die Lupe nehmen. Der ein oder andere hat den Namen vielleicht schon gehört, aber ich finde seine Vita echt interessant. Und zwar hatte der tatsächlich in der nahen Vergangenheit schon so eine kleine Rolle bei uns. Der war, glaube ich, mal so als Berater tätig. Ich glaube, der kam wie so ein Subunternehmer kurz mal rein, hat so ein bisschen.
Ein Subi.
Kam so ein bisschen rein hier in die 96-Welt und hat da der Geschäftsführung so ein bisschen Beistand geleistet und so ein bisschen Beratertätigkeiten übernommen oder angeboten. Und daher haben sie schon relativ guten Kontakt gehabt. Ganz klar, aus der Presse entnehmen kann man auch, dass der Bold auf jeden Fall eine Art CEO-Funktion übernehmen möchte, wenn er denn zu 96 kommt. Das bedeutet für ihn, dass er wirklich die Hoheit hat und auch nicht ganz so, ich sag mal, um Erlaubnis bitten muss, wie vielleicht ein Ralle Becker in seiner jetzigen Form. Das ist sein klarer Anspruch und ich finde das auch gut. Ich finde das gut, dass wir hoffentlich bald wieder einen starken Mann hier im Verein haben, der alleine bestimmt, der von sich aus den Ton angibt und nicht der irgendwie, ich sag mal, nach oben gehen muss und nochmal um Erlaubnis bitten muss, um hier irgendwie 50.000 locker zu machen. Was hat der Jonas Bold gemacht? Jonas Bold, der war in seiner letzten Funktion bis 2024 war er Sportvorstand bei unseren Freunden vom HSV. Er hat da 2019 übernommen, kurz nach dem Abstieg vom HSV. Und man muss schon sagen, in der damaligen Situation hat Hamburg schon richtig tief in der Scheiße gesteckt. Die waren hochverschuldet, da war ein Scherbenhaufen, der Dino ist abgestiegen und ein Jonas Bold kam in dieser schwierigen Phase, kam er in den Verein als Sportvorstand. Also er hat den Hut aufgehabt für, ich sag mal, diesen Trümmerhaufen, der da irgendwo in Hamburg lag. Und wenn man das rückblickend betrachtet, natürlich, sie haben den Aufstieg unter ihm nicht geschafft, aber er hat den Verein, so meine ich, extrem stabilisiert. Wisst ihr, wer vor, ganz witzig eigentlich, wer vor Jonas Bold Sportvorstand beim HSV war? Hannes, ich guck mal in deine Richtung, weil Henne, du weißt es, glaube ich.
Nee.
Ralf Becker.
Ach, okay.
Ja, also Ralf Becker hat Adios gesagt und Jonas Bold hat übernommen. Henne, ich glaube, du hattest Kontakt mit einem HSV-Fan. Und hast jemand nach einer aktuellen Meinung gefragt, oder?
Genau, das würde ich jetzt mal abspielen. Es ist ja auch mal ganz interessant, jemanden zu hören, der Jonas Bold in jüngerer Vergangenheit, du hast es gesagt, von 2019 bis 2024 beim HSV erlebt hat. Ein Freund von mir, der diehard HSV-Fan ist und der jetzt mal seine Einschätzung, Kurzeinschätzung zu Jonas Bold abgibt.
Ja, ich glaube, Transfers hat er gar nicht so krass gesteuert damals beim HSV. Der hat aber halt den Verein halt übelst gut strukturiert. Also nachdem die dann abgestiegen sind, ich glaube 2 Jahre später dann übernommen und hat halt den Verein einmal so komplett von 0 auf 100 wieder neu aufgestellt, wieder ein bisschen Ruhe so in die Vorstandsebene gebracht, hat wieder viel mehr auf Jugendarbeit gesetzt und den Verein halt einfach weiterentwickelt, würde ich sagen. Also schon die krasse Grundlage dafür gelegt, dass sie halt jetzt da stehen, wo sie stehen. Hat er leider dann irgendwie immer den Aufstieg verpasst, aber dafür würde ich echt sagen, konnte er nicht viel für. Und die hatten halt am Anfang auch einfach gar kein Geld. Die waren ja übelst krass verschuldet und sind jetzt irgendwie seit 4 Jahren oder so, also auch schon in seiner Zeit, sind die jedes Jahr mit ein paar Millionen plus rausgegangen. Also das ist schon sein Verdienst. Ich glaube, das ist eher so die Arbeit. Und ich glaube, das wird Hannover auch ganz gut tun. Ne? Also Transfers haben die doch eigentlich immer ganz gut im Griff, oder nicht? Das fehlt doch da auch eher so ein bisschen Ruhe. Es fühlt sich für mich immer so ein bisschen an wie beim HSV vor ein paar Jahren, was immer bei Hannover passiert. Deswegen glaube ich, ist es ein sehr, sehr guter Mann, wenn er kommt.
Ja, vielen Dank da an der Stelle nach Hamburg für die kurze Einschätzung. Also ich muss gestehen, mir gibt das schon ein richtig gutes Bauchgefühl, dieser Name. Alleine, dass er in der Zeit von 2019 bis 2024 quasi direkt nach Abstieg in die zweite Liga den HSV geführt hat, gut geführt hat, gibt mir auf jeden Fall ein richtig gutes Bauchgefühl in der Hinsicht, dass er schon eine gewisse Robustheit auch hat. Ich meine, Hannover, ihr wisst selber, hat immer wieder dieses Problem, dass da dieser künstliche Druck ganz schnell mal kommt, der eigentlich gar nicht notwendig ist. Und wenn du HSV nach Abstieg 5 Jahre überlebst und da einen richtig guten Job machst, dann bist du auf jeden Fall gewappnet, um hier in Hannover nicht genauso guten, wenn nicht sogar einen besseren Job zu machen. Das gibt mir echt ein gutes Gefühl. Ganz kurz noch, bevor ich den Namen schließe, er hat auch eine relativ gute, ich sag mal in Anführungszeichen, Ausbildung genossen. Der war seit 2007 bei Bayer Leverkusen im Verein tätig, begann da ganz unten als Scout und hat dann bis 2019, also er hat wirklich 12 Jahre in Leverkusen gearbeitet und hat da von unten bis oben vieles bis alles durchlaufen, was du, glaube ich, im Sportmanagement tun kannst. Er hat als Scout begonnen, war dann irgendwann Assistent der Geschäftsführung, ich meine unter Rudi Völler. Dann ging es irgendwann über in die Leitung des Scoutings. Also er hat da quasi beim Geschäftsführer hatte Erfahrung sammeln dürfen in der Assistenz, ging dann in eine Leitung des Scoutings, ja, und wurde dann peu à peu irgendwann sogar Sportdirektor in Leverkusen. Henne, du hast dir mal angeguckt, wenn der Bold damals als Sportdirektor in Leverkusen so verpflichtet hat.
Genau, der hat als Scout damals Dani Carvajal, der ja als Reallegende jetzt abgetreten ist, zu Leverkusen geholt. Krass. Der hat Çanalonu aus Hamburg zu Leverkusen geholt. Der hat Arturo Vidal zu Leverkusen geholt. Also der hat schon, wie du sagst, halt eine absolute Erfahrung, die der mitbringt. Ich meine, der hat bei Leverkusen einem sehr großen Verein gearbeitet. Der hat beim HSV auch mal so einen Chaosverein miterlebt, der ist mit allen Wassern gewaschen. Deswegen gibt mir das wirklich auch ein sehr gutes Gefühl und eben auch so dieses, ne, dass er als Scout angefangen hat. Das heißt, er hat auch ein Auge für Spieler. Das, was wir ja auch jetzt gerade suchen. Das, was mein Freund Luis aus Hamburg eben gesagt hat, das gibt mir auch so ein gutes Gefühl. Also man kann nur sagen, heute ist wieder mal so ein ganz guter 96-Tag. Mit diesem nahezu Done-Deal kam nämlich dann auch raus, wir machen mit Tietz weiter, wir machen mit Ralf Becker weiter, was ich übrigens auch gut finde, weil Ralf Becker, der hat sich jetzt auch in schweren Zeiten immer vors Mikro gestellt und hat seinen Mann gestanden. Ich glaube, das ist auch so jemand, der so zur Akademie jetzt auch schon ein Draht aufgebaut hat. Übrigens auch ein Punkt, den Luis ja eben hervorgehoben hat, was ja vielleicht auch passt, dass Jonas Bold auch unsere starke Akademie weiter mit nach vorne bringt. Also gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Wenn ich ein Manko nennen müsste, wäre das, dass er in seiner Zeit beim HSV relativ schnell die Trainer verbrannt hat. Ihr erinnert euch, Daniel Thune, der kurz vor Saisonende damals gekickt wurde und dann wurde Horst Rubesch installiert und dann ist der gescheitert. Das war so ein Schnellschuss. Mhm. Ne? Also, aber
vielleicht lernt man daraus,
ja, ich wollte sagen. Ne? Ne? Und ich wünsche mir einfach, dass diese Konstellation, die sich da jetzt anbahnt, einfach mit Vertrauen ineinander diese nächste Saison zusammen durchzieht und da nicht so ein, weil das fand ich auch an Markus Mann immer ganz gut, dass der nicht so aus der Emotion heraus gehandelt hat, sondern ne, so, und das würde ich mir halt von einem Jonas Bold wünschen, dass der eben mit Ruhe da in der Führungsetage arbeitet.
Also ich hatte ja diese eine Sorge geäußert, als wir die Folge zu zweit gemacht haben, diese Zukunftssorge so ein bisschen, was ansteht, und die ist mir damit auch genommen, weil ich habe das Gefühl, dass da jetzt jemand kommt, der, genau wie du gesagt oder wie ihr beide gesagt habt, der 5 Jahre Hamburg überlebt hat. Das heißt, der hat Hamburg und auch die Mopo überlebt. Das heißt, so einen brauchen wir, der sich schon mit allen, der irgendwie mit vielen Wassern gewaschen ist und hier auch diesen Gegenwind, den man hier ja leider von vielen Seiten bekommt, wenn es mal nicht perfekt läuft, bekommt. Und das gibt mir sehr viel Mut für die jetzt anstehende Zeit. Und was ich auch gut finde, ist, dass es jetzt doch so kurzfristig geklappt hat.
Genau.
Und nicht irgendwie, keine Ahnung, wir wissen es ja auch, dann im Laufe der WM oder so und dann sind da nur noch 4 Wochen.
Ganz genau.
Sondern dass jetzt wirklich so schnell alles über die Bühne ging.
Du hast jetzt deinen starken Mann auch, den du in der vorletzten Folge gefordert hast, auch auf der Tribüne. Er kommt hier an und das finde ich im Übrigen auch gut, dass er sagt, ey, wenn ich komme, ne, ich hätte jetzt zur FC Kopenhagen gehen können, ich will da wirklich auch der starke Mann sein, voll. CEO sein, Geschäftsführer Sport sein, Einfluss haben, ich will gestalten, das ist mega, das heißt, wir haben jetzt einen starken Mann auf der Tribüne, wir haben einen starken Mann am Spielfeldrand, das ist alles super. Und auch zu dem Zeitpunkt, das heißt, gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, das passt nämlich noch zu dem, wie du eingeleitet hast. Wir haben auch viele Nachrichten bekommen, 96 verliert gerade Zeit. Ja, aber die Saison ist offiziell eigentlich seit gestern zu Ende, denn gestern ist Greuther Fürth in der Liga geblieben. Ja. So, und heute ist der erste Tag sozusagen nach Saisonende und ey, es sieht doch eigentlich alles ganz gut aus, wenn das jetzt so kommt, wie es kommt, und es wird, denke ich, so kommen, das klang ja schon alles sehr sicher. In Hannover weiß man nie, aber es klang alles sehr sicher. Und man hat ja auch gesehen, also es wurde jetzt gesagt, wir haben ein Vakuum und wir verlieren Zeit und so. Aber wir haben ja im Hintergrund, und da wirst du gleich drauf kommen, mögliche Transfers. Das fand ich jetzt auch nochmal ganz interessant, dass ein Jörg Schmadtke im Winter ja schon Sachen für jetzt vorbereitet hat. Also ein Jean Hugonet, ein Verteidiger, der vielleicht aus Magdeburg zu uns kommt oder sehr sicher zu uns kommt, der wurde von Schmadtke schon vorbereitet.
Vermutlich auch in Absprache mit
Hitz, ne? Aber das hat er im Prinzip schon unter Dach und Fach gebracht. Das heißt, nicht immer alles für bare Münze nehmen, was da so in den Medien gespielt wird. Es ist schon doch nicht immer alles so schlimm und chaotisch in unserem Verein, wie es dargestellt wird. Und also ich glaube, ich kann zusammenfassen, diese Jonas Bold Sache und auch dieses Festhalten an Becker und Tietz sehen wir sehr, sehr positiv.
Stimmt uns sehr, sehr positiv. Und der gute Herr ist auch erst 44, ne? Also der ist jetzt nicht irgendwie Ende 50 oder so, sondern der Mann, der ist, glaube ich, gerade auch so ein bisschen in der, ich sag mal, Blütephase von so einer Managementposition mit 44 Jahren. Der hat natürlich auch noch Bock, sich zu entwickeln. Und du hast das Wort Kopenhagen oder die Stadt Kopenhagen gerade in den Mund genommen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein ehemaliger Sportdirektor von Leverkusen oder ein ehemaliger Sportvorstand vom HSV Bock hat aufs Projekt 96. Von daher.
Ja, das ist völlig richtig.
Ist schon, da muss man zugreifen.
Ich will nichts jinxen, nur ich habe gerade zwei Überschneidungen in meinem Kopf. Einmal diese geilen Transfers. Ich erinnere mich dran, als wir Schmattkes Transfers zu Liverpool prophezeit hatten. Und genau das Gleiche. Das ist schon was, wenn jemand von Liverpool zu 96 will. Aber ich bin natürlich auch...
Ja, aber
auch,
das war eine Rückholaktion. Ja. Und was ich auch nochmal... Ich finde das phänomenal, der ist seit 2007 im Geschäft, hast du gesagt, und da stehen zwei Vereine in der Vita.
Ja, krass.
Das ist, glaube ich, kein Wandervogel. Das ist keiner, der sagt, ja, ich gucke mir das mal an und bin dann in 3 Monaten wieder auf Ibiza, ne, so wie Schmaddo.
Zumal ja auch die Funktion, die er hoffentlich bei uns kriegen wird, ist ja auch eine, wo jeder, glaube ich, den Anspruch an sich selber hat, etwas aufzubauen, nachhaltig und nicht 2 Jahre hier, ich sag mal, Tagesgeschäft managen und dann tschüss, sondern ich glaube, wenn er kommt, und er wird hoffentlich kommen, dann hat der echt einen Plan, der hat Bock, der hat eine Vision hoffentlich auch, wie er diesen Verein strukturiert und fit macht für eine hoffentlich gute Zukunft. Um das Thema jetzt bald einmal zu schließen, wir haben hier so eine kleine HSV-Reunion. Wir haben oben Jonas Bold, darunter Ralle Becker und links neben Ralle Becker haben wir Henning Bintzus. Also wir haben, der ist ja auch ein Ex-HSVer.
Und Tietz auch.
Plus Tietz. Also wir haben irgendwie so eine kleine Ex-HSV-Truppe jetzt am Start, die hoffentlich, ich sag mal, die gemeinsame Zeit irgendwo als gutes Fundament nutzt, um direkt durchzustarten.
Geil.
Wollte gerade sagen, gibt schlimmere Vereine, von denen wir Leute aufnehmen. Ne?
Okay, machen wir weiter. Ich möchte gar nicht so groß drauf zu sprechen kommen, aber es gibt natürlich neben der Stelle, die besetzt werden muss, noch 2 weitere. Levin Sömer, das ist der Co-Trainer von Tietz. Der war unter anderem von diesem Einstellungsstopp betroffen, weil sein Vertrag ist ausgelaufen. Aber ich gehe davon aus, dass Formsache mit der Entscheidung, dass Tietz weitermacht, wird der Vertrag höchstwahrscheinlich demnächst auch unterschrieben. Dann haben wir da zumindest eine Sicherheit drin. Und ebenfalls, finde ich nicht gerade unwichtig, ist der Ersatz von Herrn Lüftel. Wir brauchen Kaderplaner. Mhm. Und es kursierte ein heißer Kandidat durch die Medien. Das ist der Paul Wagner von Dresden. Der Typ ist 27 Jahre alt. Ich finde das krass. Also, dass hier ein 27-Jähriger im Raum steht, der bei uns die Kaderplanung... Klar, Lüftel war auch nicht alt, aber wir haben da oft drüber gesprochen. Und ich persönlich, ich bin echt ein Fan davon, gerade, ich sag mal, in der unteren Ebene vom Kaderplaner oder vom Scouting, junge Bengels, die vielleicht auch eher... ich sag mal, mit technischen Hilfsmitteln agieren, ist halt einfach ich fühle es viel, viel mehr, als wenn da irgendwie ein 50-Jähriger sitzt, wie ein Chateau, der von Sportplatz zu Sportplatz fährt, um Bratwurst zu essen. Finde ich sowas
voll.
Holt mich komplett ab.
Ja, und hat auch nachgewiesen im Winter, ne? Also Dynamo Dresden hatte eine krasse
Wintertransferphase. Kurz auf ihn zu sprechen zu kommen, er ist seit 2020 bei Dresden, als Leiter Scouting plus Kaderplaner aktiv.
Also mit 21 hat er angefangen.
Ja,
das
ist krass. Ne? Also ja, gut, er hat als Scout hat er angefangen und dann peu à peu hochgearbeitet, aber er hat unter anderem den Aufstieg 21 hat er mit verantwortet und auch den Aufstieg jetzt 24, 25, da hat er sogar die Kaderplanung gemacht, auch das kann er sich auf seine Fahne schreiben und du hast es gerade erwähnt, der Winter war, ich sag mal, auf dem Transfermarkt sehr aggressiv von Dresden, aber wir haben uns die Rückrundentabelle angeguckt. Der Typ hat einen richtig guten Job gemacht. Ich weiß nicht, was genau da jetzt in Dresden passiert ist, dass er von sich aus gesagt hat, tschüss, oder ob das im gegenseitigen Einvernehmen war. Aber ich glaube, dass er eher nach dieser Rückrunde, glaube ich, für sich so die Chance jetzt gesehen hat.
Ja, und Ralf Becker kennt ihn natürlich aus Dresden. Ne? Die kennen sich, vielleicht wurde da schon geschnackt. Er war ja wohl auch schon in Hannover.
Er war in Hannover, ist aber ohne Unterschrift wieder nach Hause gefahren. Er war der Zweite, der quasi von dem Einstellungsstopp irgendwo betroffen war. Aber auch da gehe ich davon aus, dass wenn er schon hier war, wird der grobe Rahmen abgesteckt worden sein. Nur es bedarf den sportlichen Leiter, den wir hoffentlich mit Jonas Bold bald haben, der das Ganze von oben dann nochmal abnickt.
Geil. Ey, die nächsten Wochen werden saftig.
Ja, genau hierauf haben wir uns eigentlich gefreut. Es geht los.
Also wir sind mittendrin. Wir gehen jetzt langsam rein in genau diese Phase, worauf wir richtig Bock haben.
Ja. Ich will eine ganz kurze Sache, und das ist mir, will ich nochmal loswerden, weil es die Vergangenheit gezeigt wird. Ich bin, dass sowas stimmt mich auch wieder richtig positiv mega. Und ich bin mega hyped. Ich hoffe, und das geht mehr in Richtung 96, dass mit offenen Karten gespielt wurde. Ne? Nicht, dass wir jetzt das nächste Problem haben, dass es heißt, ja Moment mal, wir haben hier über einen ganz anderen Etat gesprochen oder ihr wurde mir das und das gesagt. Ich hoffe einfach, dass diese Positivität und vor allem dieser Optimismus auch anhält, ne, und dass wir jetzt echt davon zehren können und das lange hält. Und genau wie du es gesagt hast, dass wir uns hier mal ein Fundament aufbauen können, was mal über eine, mindestens über eine Saison hält. Und deswegen, ja, ich bin richtig heiß.
Gianni hat es ja schon gesagt, er ist jetzt schon ein paar Wochen, Monate hier bei 96 in beratender Tätigkeit zu. Das heißt, er hat jetzt schon mal hier drauf geguckt und er ist nicht schreiend weggerannt, ne, sondern er traut sich das zu. Er hat das mit Schmadtke auch verfolgt, und wenn du jetzt hier Geschäftsführer wirst, dann sagst du hier, Schmadtke ist gegangen aus den und den Gründen, warum, was da los, und dann glaube ich schon, dass da eine Offenheit in den Gesprächen gewesen ist, und wir gehen da jetzt mal sehr positiv rein und würden jetzt aber, glaube ich, nochmal aufs Spielfeld auch runtergehen.
Ja, genau, ne? Wir gehen runter, wir verlassen die Geschäftsstelle und gehen mal Richtung Trainingsplatz und wollen mal so ein bisschen drauf schauen, was sich im Punkto Spieler tut. Im ersten Punkt würde ich gerne mal auf die Spieler schauen, dessen Verträge auslaufen. Wir haben unter anderem den Leo Weinkauf. Da wissen wir alle noch nicht, glaube ich, wie es weitergeht. Ich glaube, da gibt es auch aktuell noch Gespräche über die Zukunft von ihm. Ich kann mir vorstellen, dass er den Anspruch hat, irgendwie mal die Nummer 1 zu werden, wenn nicht bei uns, dann vielleicht bei einem anderen Zweitligisten oder vielleicht einem ambitionierten Drittligisten. Aber ich glaube, jedes 96-Herz wünscht sich, dass Leo Weinkauf irgendwie bei uns im Verein bleibt. Wir haben oft über ihn gesprochen, er ist einfach Teamplayer durch und durch. Aber ich denke mal, er hat auch einen anderen Anspruch an sich selber. Genau, der nächste Name, der hier auf dem Zettel steht, ist Brooklyn Ise. Es gab Gerüchte, dass Dresden wohl kurz vor einer Einigung mit ihm steht. Ja, er wurde auch nicht verabschiedet, hat irgendwie einen komischen Beigeschmack. Ich weiß nicht, was da im Hintergrund abgegangen ist. Aber gut, ist dem halt so. Dann haben wir noch Harvard Nielsen, dessen Vertrag ausgelaufen ist, und Enzo Leopold. Bei Leopold wissen wir auch seit heute, dass er zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Heute unterschrieben. Genau, dann die Spieler, die per Leihe bei uns waren und den Verein verlassen werden, das ist einmal Nahuel Neul. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass das Kapitel nicht nochmal geöffnet wird und er, ich sag mal, ich gehe mal stark davon aus, er wird zu einem Erstligisten gehen, wenn nicht per Leihe, dann vielleicht sogar per Festverpflichtung. Ja, Henry Blank wird zurück nach Salzburg gehen zu unserem Kumpel Markus Mann. Mike Nawrocki, großes Fragezeichen. Ich habe gelesen, dass die Kaufklausel für ihn doch nicht bei 1,5 oder 2 Millionen liegt, sondern die liegt bei satten 4 Millionen. Und Celtic Glasgow ist wohl ein recht unbequemer Verhandlungspartner, wenn es um solche Klauseln geht. Die rücken da nicht wirklich von ab. Also ich gehe mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist. Die einzige Möglichkeit, die sich meiner Meinung nach realistisch auftun könnte, wäre, dass man zum Ende der Transferperiode, und das wird dann wahrscheinlich zum Zweitligastart irgendwann Ende August sein, dass man da vielleicht, wenn es für Mike Nawrocki keinen potenziellen Abnehmer gibt, der so eine Summe zahlt, dass dann vielleicht nochmal 96 ins Gespräch kommt und vielleicht für einen relativ guten Kurs ihn fest verpflichtet.
Ja, oder eine Laie nochmal anstellen.
Oder nochmal eine Laie, das kann natürlich auch sein. Ja, dann haben wir den Herrn Weishaupt, den Elias Saad und unseren kleinen wuseligen Japaner Yokota. Meine Frage an euch, gibt es irgendwen von den genannten, wo ihr sagt, den müssen wir halten?
Also Nawrocki würde ich gerne halten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es euch vorhin auch schon gesagt, auch bei 1,5 oder 2 Millionen hätte ich mich dann als Verantwortlicher mal eine Stunde mit der medizinischen Abteilung hingesetzt und hätte überlegt, macht das Sinn? Wie viele Spiele hat der wirklich im Köcher? Ist ja schon jemand, der sich viel verletzt hat, der viel ausgefallen ist, auf den man nicht so richtig bauen konnte. Von daher finde ich, also den würde ich sehr gerne behalten. Ich glaube, der konnte sich auch gut mit identifizieren mit dieser ganzen Sache. Ich hätte im Prinzip auch ganz gerne einen Yokota behalten, muss ich sagen, aber die sind jetzt alle zu teuer. Die sind alle zu teuer, um die irgendwie
in der ersten Liga länger, wäre wahrscheinlich die Situation eine andere.
Länger zu verpflichten. Hannes, ey, dein Blick gerade bei Yokota. Du warst der, der die ganze Zeit Yokota abgefeiert hat.
Den hat er gefressen. Und
jetzt hat er zwei Kackspiele am Ende gemacht. Also, nein, ich
auf. Also du würdest nein, wenn höchstens Nawrocki.
Ja, ich würde gerne Aseko behalten, aber das ist einfach utopisch.
Das ist utopisch.
Und von daher, nein, ich möchte gerne ein bisschen andere Profile auch gerne auf den Außen haben. Ich möchte keine Spieler mehr, die sich tot dribbeln, sondern ich möchte Spieler, die flanken, die zielstrebig sind, die ins 1 gegen 1 gehen, aber dann auch mal schießen. Das ist etwas, was ich in der neuen Saison mehr haben möchte. Ne? Und von daher, nee, also über einen Nawrocki-Deal würde ich mich freuen. Im besten Fall kommt er nirgendwo unter für das Geld, was Glasgow will. Und die werden den nicht, die sind jetzt gerade Meister geworden, da hat der keinen Platz. Im besten Fall leihen sie uns den nochmal ein Jahr mit einer Kaufpflicht bei Aufstieg oder sowas.
Hannes, gehst du mit?
Ja, ich gehe mit. Ich glaube, das Problem, was Henne eben schon angesprochen hat, ist die Verletzungsanfälligkeit. Wenn wir da irgendwie 2 oder 3 Millionen binden würden, nur an Ablöse, dann wäre das für uns schon Risikokapital.
Ja.
Weil wenn der dann nicht spielen kann und wir haben dann alles auf ihn gesetzt, dann haben wir, glaube ich, auch nächstes Jahr, hätten wir dann ein ziemliches Problem. Deswegen glaube ich, dass wir gut damit fahren, wenn wir da wohlwollend Abschied von nehmen, außer es gibt nochmal eine faire Leihe oder so, die uns angeboten wird, aber sonst würde ich das Geld wahrscheinlich irgendwie anders investieren.
Nee, hab da sehr gut durchleuchtet. Gefällt mir. Ebenfalls verlassen wird uns Noel Aseko. Den habe ich jetzt aber anders eingruppiert hier, weil er ja von Bayern verpflichtet wurde. Wir haben die Klausel gezogen und Bayern hat daraufhin die Rückkaufklausel gezogen. Aber wir sind mit knappen 1,5 Millionen plus aus der Nummer rausgegangen. Also wir haben eine Art Ausbildungsentschädigung von den Bayern überwiesen bekommen. Und eine Sache finde ich auch erwähnenswert, auch wenn er uns letzte Saison schon verlassen hat, Nicolo Tresoldi, hat ja eine extrem, extrem gute Saison gespielt beim Club Brügge. Und durch diese gute Leistung von ihm kriegen wir höchstwahrscheinlich nochmal so einen kleinen Obolus, was heißt klein, für unsere Verhältnisse einen großen Obolus, von 3 Millionen. Überleg mal, 3 Millionen, dadurch, dass er Torschützenkönig geworden ist, dass sie die Meisterschaft gewonnen haben und seine Champions League-Einsätze hat Markus Mann, den muss man natürlich dahingehend nochmal loben, hat er gut in den Vertrag mit eingehandelt, dass wir durch diese ganzen Erfolge, die Tresoldi zu verzeichnen gehabt hat in der Saison, nochmal 3 Mille kriegen. Zusätzlich zu den 3 Mille, die auf jeden Fall fix kommen werden, haben wir auch noch eine Weiterverkaufsbeteiligung von 10%. Bedeutet, es gibt genügend Gerüchte über Tresoldi von Arsenal bis Atletico, AC Mailand etc. pp. Dortmund, Leverkusen, wie sie alle heißen. Ja, wenn er für 25 bis 30 Millionen geht, dann kriegen wir da halt auch nochmal 10% von ab. Also auch Tresoldi kann hier nochmal 5 bis 6 Millionen im Sommer in die Kasse spülen, was uns natürlich in der Situation, wo wir den Kader wahrscheinlich neu aufbauen müssen, extrem gut tun wird. Und hoffentlich können wir dieses Geld, was wir erwirtschaften, auch 100% in den Kader reinvestieren. Das ist natürlich auch immer ein großes Fragezeichen bei 96. Okay, schauen wir mal auf die Zugänge. Ich fange erstmal mit den Leihspielern an, die zurückkommen. Wir haben einmal Leon Omar Wechsel. Das ist ja unser Torwarttalent, was, glaube ich, jetzt schon das dritte oder vierte Jahr bei 96 unter Vertrag steht. Jonas Sterner kommt aus Dresden zurück. Lars Gindorf, der Torschützenkönig der dritten Liga aus Aachen, der Rekordtorschütze wohlgemerkt aus Aachen, kommt zurück. Jannik Rochelt aus Bielefeld kommt zurück. Und verpflichtet haben wir Ünal von Hertha BSC Berlin. Ein linker Flügelspieler, 18 Jahre jung, Top-Talent, den haben wir uns geangelt. Ich bin da echt gespannt, ob der direkt in den festen Stamm rückt und, ich sag mal, jede Woche einen Kaderplatz haben wird oder ob der eher, ich sag mal, U23 spielt, um so ein bisschen Herrenbereich Fußball spielen zu dürfen, um sich zu entwickeln. Wir bleiben gespannt. Ebenfalls erwähnenswert ist die Akademie. Wir haben, also aktuell gab es zwar einen Einstellungsstopp, aber in der Akademie ist echt ein bisschen was passiert. Ging los mit Joshua Siewert, 2009er Jahrgang aus der U19, also 17 Jahre alt, wurde langfristig gebunden. Ich gehe mal davon aus, das ist so ein Vorvertrag, der irgendwann in so einen Profivertrag mündet. Und Eamon Demir aus der U17, 2010er Jahrgang, noch mal ein Jahr jünger. Ebenfalls gleiche Spielchen, Vorvertrag unterschrieben. Und ja, heute, gerade wo wir hier aufnehmen, kam die Meldung rein, dass Alexander Vogel einen Profivertrag unterschrieben hat. Alexander Vogel war ja immer wieder ein Name, der genannt wurde mit Tom Hobrecht zusammen, die auch, glaube ich, in der Endphase der Saison auch im Training waren. Ein Tom Hobrecht rutscht in den Kader, ein Vogel nicht, aber ein Vogel, glaube ich, in der U23, der butzt auch ganz gut, oder in der U19, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ich gehe davon aus, ein Tom Hobrecht wird auch ein Kandidat sein, der sicherlich auch das Trainingslager mitmachen wird und Möglichkeiten hat, sich zu zeigen. Also da kommt auf jeden Fall ein bisschen was zurück. Und ich habe mir mal den aktuellen Kader, mit dem wir jetzt quasi in dieses Transferfenster reingehen, habe ich mir mal hier so ein bisschen notiert. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns mal Stück für Stück so kurz mal die einzelnen, in Anführungszeichen, Positionen vorknüpfen. Was haben wir da aktuell für ein Spielermaterial und was bedarf es vielleicht noch? Da bin ich gespannt auf eure Einschätzung, weil es sind schon einige Abgänge, die wir jetzt hier im Sommer zu verzeichnen haben, die wir auffangen müssen. Und ich rechne damit, dass wir bestimmt so 10, 11 Spieler bräuchten. Ich blicke jetzt erstmal auf die U18-Kandidaten. Ich würde mal mit Micho Mango, auch wenn Hannes mich jetzt vielleicht gleich lyncht.
Nee, das Jahr läuft ja noch ein bisschen.
Ja, also Micho Mango ist 18. Ich bin gespannt, ob er da jetzt reinrutscht in den aktiven Kader oder ob er immer noch so ein bisschen passiver von hinten agiert. Aber ich bin der Meinung, er darf immer noch nicht U23 spielen, oder?
Nein, darf er nicht.
Okay, dann entweder muss er verliehen werden oder es muss langsam mal Spielzeit geben, weil nur fürs Training brauchen wir den nicht.
Nee.
Gut, dann hast du natürlich noch einen Taijan Kurt und einen Dennis Husser, die letztes Jahr Verletzungspech hatten, die sicherlich jetzt auch wieder versuchen anzugreifen und Anschluss zu halten im Kader. Fangen wir an mit der Torwartposition. Also aktuell 2 Torhüter im Kader, Leon Omar Wechsel 21 und Schwanke 19 Jahre alt. Ich glaube, da sind wir uns sicher, dass wir hier auf jeden Fall den ersten Punkt haben, über den wir sprechen müssen. Henne.
Ja, also ich fand diese Saison mit Neul jetzt wirklich okay, wirklich gut. Hatte tolle Szenen, sowohl fußballerisch als auch vom Torwartspiel. Ich bin trotzdem einfach ein Freund von langfristigen Geschichten. Ja, es war in der 96-Geschichte eigentlich immer so, dass wir Keeper hatten, die über lange Zeit Identifikationsfiguren waren und die eine Konstanz hatten, die Führungsspieler waren. Und das wünsche ich mir einfach wieder. Und deswegen war mein erster Impuls, als ich das Gerücht gelesen habe, dass Florian Kastenmeier, der jetzt mit Düsseldorf abgestiegen ist, der übrigens von den Fans da als einziger sozusagen noch beklatscht wurde, weil das einfach ein Typ ist, war mein erster Impuls zu sagen, boah, das wäre genau der Führungsspieler, der uns jetzt in dieser Saison gefehlt hat. Jemand, der da hinten ist und auch nochmal durch seine Ausstrahlung zusätzlich Sicherheit gibt. Auch ein Torhüter, der ganz gut am Ball ist, der aber wahnsinnig auf der Linie ist, wirklich nochmal einen Tuck besser als Neul. Auf der anderen Seite habe ich dann im nächsten Moment so gedacht, ja gut, aber warum nicht dann Leo Weinkauf stärken, der ja auch ein Typ ist, der ja auch sich mit Hannover 96 identifiziert, der hier über einen längeren Zeitraum noch gar nicht zeigen durfte, was er eigentlich kann. Und immer wenn ich ihn gesehen habe, fand ich ihn halt gut. Ich könnte mit beidem sehr gut leben. Ich habe so das Gefühl, dass Leo Weinkauf uns verlassen wird. Und ich gönne ihm das auch, dass er irgendwo unterkommt und mal Nummer 1 wird. Ich fände dann die Kastenmeier-Variante interessant. Was ich nicht so gern nochmal haben wollen würde, es gibt Gerüchte um Hellstern, das ist ein 18-jähriger Torhüter von VfB Stuttgart, um Hülsmann, einen 22-jährigen Torhüter aus Hartberg. Ich möchte nicht gern nochmal so einen grünschnabeligen, also no disrespect gegen Neu, ihr wisst, was ich meine. Ich wünsche mir im Tor wieder einen absoluten Führungsspieler, der über längere Zeit auf der Linie bleibt. Und das könnte ein Kastenmeier halt sein.
Ja, ich, also talking about Torwartposition, ich glaube, es ist jetzt sehr spannend, wie sich jetzt 96 gemeinsam mit Christian Titz, ich meine, er wurde ja auch zum Ende hin oder nicht nur durch Martin Kind so ein bisschen auch für seine Spielweise kritisiert dann am Ende. Ich glaube, die Frage ist auch einfach, wie er sich da jetzt ausrichtet. Also ob er sagt, wir wollen genau diesen Fußball weiterspielen und brauchen wieder einen Torwart wie Nahuel Neul, der irgendwie ja mit die meisten Ballkontakte in der gesamten Liga hat. Oder ob er sagt, hintenrum passe ich mein System ein bisschen an. Demnach bräuchten wir auch einen anderen Torwart, ne? Weil ich glaube, es ist einfacher, einen Torwart zu finden, der stark im 16er, also mit der Hand ist, auf der Linie und im 16er, als jemanden, der mit dem Ball so stark ist wie Neul. Deswegen, da bin ich sehr gespannt, wie sie 96 entscheiden wird. Sonst gehe ich komplett mit Henne, dass ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir da einen Charakter brauchen, weil wir werden nächste Saison nicht mehr mit Enzo Leopold den Abgang haben, der nochmal in Anführungsstrichen einen Charakter hier wegnimmt, der jetzt 4 Jahre da war. Das heißt, ich glaube, wir müssen viel daran tun, dass wir ein paar Charaktere haben, die diese Mannschaft zusammenhalten können, weil ja, es mangelt uns daran. Und deswegen jemand, der vielleicht auch schon mal genau wie ein Kastenmeier, der für etwas steht und vielleicht auch schon mal durch die Scheiße gegangen ist, als, wie Henne so schon gesagt hat, ein Grünschnabel, der uns jetzt hier als Sprungbrett sucht. Ich glaube, von der Mentalität ist das am Ende sehr entscheidend und fußballerisch, ja, würde ich Stiz überlassen und seiner Auslegung des Systems für die kommende Saison.
Ja, also sehr, sehr gute Punkte, die ihr ansprecht und ich gebe euch da in allen Punkten soweit recht. Ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Projekte per Laie jemanden holen in der Hoffnung, man kann ihn irgendwie binden und dann haut er halt wieder ab. Ich bin auch tendenziell dafür, dass wir da jemanden haben,
ja.
Der...
Naja, du musst schon ein Laie-Verein sein. In der Position, in der wir jetzt gerade sind, braucht es das, aber nicht auf der Torwartposition. Korrekt.
Also voll, ich meine, ich würde jetzt auch jedem, der dafür verantwortlich war, wie so ein Nahuel Neul-Wechsel, ja schon unterstellen, dass die wahrscheinlich das Bestmöglichste für 96 wollten und vielleicht gab es in dem Moment nichts Besseres als Nahuel Neul, ja, für diese Position und da musste halt, das musste eine Laie nun mal sein. Ja. Und ich hoffe aber, dass es dieses Jahr eine bessere Möglichkeit gibt, als einen Spieler zu leihen und trotzdem diese Position, ja, gut zu besetzen.
Aber wie du schon gesagt hast, das Profil von dem typischen Torwart, mit dem Tietz gern Fußball spielen möchte, brutal schwer zu finden.
Genau.
Aber Kastenmeier wurde gerade erwähnt, ist ein Gerücht, wo 100% auch was dran sein wird, weil Kastenmeier passt schon in etwa ins Profil und auf der Linie ist er auf jeden Fall nochmal deutlich stärker als Neul. Ja. Ich weiß noch, wie der uns Probleme gemacht hat, der Kerl.
Wir haben ja die Entwicklung von Neul auch innerhalb der Saison gesehen. Ich glaube schon, dass man sich darauf auch vorbereiten kann. Ne? Ja. Also wenn der jetzt kurzfristig zu uns kommt und ein Trainingslager mitmacht, der wird ja auch hier in 8 Wochen viel lernen können. Ne?
Ja, schließen wir mal die Torwartposition. Also ich gehe davon aus, Wechsel und Schwanke, die haben beide noch einen Vertrag bis 27. Ich tendiere fast schon dazu, dass wir echt 2 Torhüter verpflichten werden. Einmal einen starken Leader auf der Linie, der auch als erster Torwart in die Saison reingehen wird und tendenziell noch einen zweiten dahinter als Backup. So, Verteidigerposition, bleiben noch 4 übrig aus der jetzigen Saison. Wir starten mit Okon, haben dann noch Gita, Tomjak und ich würde einen Allgaier da noch mit zuzählen, der auch immer in der Dreierkette agiert hat. Man sagt ja, bei Dreierkette musst du schon doppelt besetzt haben, bedeutet tendenziell 2 offene Positionen, die wir besetzen müssen.
Ja, Jean in Hugonet wäre der, korrekt, der ja wohl, ehrlich gesagt, fast sicher ist. Der auch nachgewiesen hat, dass er in der Liga einer der besten Verteidiger auch ist, der das Tietz-System auch kennt, der unter Tietz gewachsen ist.
Ja, ich gehe stark davon aus, dass wenn Hugonet kommt, dass wahrscheinlich noch ein Linksfuß verpflichtet, ja, werden muss, weil den habe ich hier gerade in meiner Aufzählung nicht finden können. Das sind alles, glaube ich, Rechtsfüße. Hugonet, glaube ich, kann auch links spielen. Ist, glaube ich, recht variabel, so ungefähr wie ein Mike Nawrocki. Ja, dann habe ich als nächsten Punkt die Schiene. Wir haben Uden, wir haben Neubauer, wir haben Kokolo, wir haben Matsuda und den Rückkehrer Sterner. Über Sterner können wir gleich nochmal sprechen. Meint ihr, da wird sich noch was tun auf der Schiene?
Oder muss aus meiner Sicht.
Ja, vor allem auf der rechten Seite.
Jonas Sterner, immer wenn ich den bei Dresden gesehen habe, fand ich den ganz gut, aber ich glaube, das ist einfach kein Spieler für das Tietz-System.
Korrekt.
Das ist eher so ein klassischer rechter Außenverteidiger aus einer Viererkette, wie man ihn noch kennt, der auch sehr, sehr viel flankt. Ne? Ich glaube, das will Tietz gar nicht so gerne. William Kokolo, bin ich mal gespannt, ob der überhaupt bleibt, ehrlich gesagt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der abgegeben wird. Und ich bin auch gespannt, was mit einem Udenne passiert. Ob der nicht doch vielleicht dann wieder nach vorne gezogen wird, weil das vielleicht auch ein bisschen aus der Not geboren war, dass er den Wingback gespielt hat. Also da wird und muss sich, glaube ich, was tun.
Auf jeden Fall. Also ich habe mir tatsächlich auch die rechte Seite aufgeschrieben. Mhm. Wenn ein Sterner nach Dresden zurückgeht, wovon ich ausgehen werde, dann tendenziell vielleicht sogar zwei Rechtsverteidiger oder rechte Schienenspieler. Dann bist du, glaube ich, mit Udeno Neubauer auf links plus
Kokolo
besetzt. Dann hast du Matsuda, der kann rechts spielen, aber da muss noch ein bisschen was kommen. Ich tue mich schwer damit, so reinzugehen.
Rechts auf jeden Fall, links gebe ich dir rechts, bist du eigentlich fertig. Ja.
Okay, dann machen wir weiter mit Mittelfeld. Da haben wir zwei Jungsche, einen Engelbreth, der war immer wieder im Training mit dabei, ab und zu auch im Kader, und ein Ünal, der jetzt dazu stößt, wo aber erstmal ein großes Fragezeichen hinter ist, inwieweit er hochrutscht. Dann geht es weiter mit Taibi, STT, Franz Roggo, dann haben wir den Rückkehrer Gindorf, Hüseyin Şakrun, den Rückkehrer Rochelt und Mustafa Bundu. So, jetzt versuchen wir das erstmal aufzudröseln. Zentrum wären tendenziell Engelbreth, den klammer ich jetzt mal aus. Taibi, STT, Roggo wären für mich Zentrumspieler. Gindorf könnte man da noch hinzuholen. Der könnte ja auf der 10 agieren, ist, glaube ich, variabel einsetzbar. Und dann, also ich gehe mal davon aus, das Mittelfeld braucht auf jeden Fall durch den Leopold-Abgang Verstärkung.
Ja, du brauchst einen klaren Führungsspieler auf der 6.
Voll.
Siehst du da, kurze Gegenfrage, siehst du dein STT nicht?
Nein.
Okay. Nee.
Nein. Sehe ich nicht. Ich sehe, dass er das mal spielen kann. Ich sehe den aber tendenziell doch eher einen vor.
Acht.
Du brauchst halt diesen, der auch sich tief fallen lassen kann für das Tiz-System. Und da wünsche ich mir tatsächlich auch jemanden, der noch ein bisschen mehr das Ball schleppen, das Box-to-Box auch kann.
Ja.
Also, ne, wir also haben ja eben gesagt, Leopold ist einer, der die Bälle von hinten verteilt hat. Ich wünsche mir aber da tatsächlich jemanden, der noch so ein bisschen mehr Körperlichkeit mitbringt und aber auch ein bisschen noch Zug nach vorne.
Ja, voll. Zug nach vorne sehe ich auf jeden Fall unseren französischen Messi Taibi.
Ja, ja, voll.
Der kann das extrem gut, dieses Tragen von durch die Boxen durch, hat er jetzt auch gerade in der Rückrunde verstärkt bewiesen. Aber hier, da muss auf jeden Fall was kommen. Und wo auf jeden Fall auch was kommen muss, sind unsere Flügelpositionen. Wir haben drei Abgänge, Weißhaupt weg, Jokota weg und Elias Saad weg. Und das wurde ja tendenziell teilweise schon echt dünn. Also meine Vermutung ist, dass wir da auch drei neue Flügelspieler verpflichten müssen, um dafür dieses System gut gewappnet zu sein.
Also wir müssen über ein paar Personalien nochmal kurz sprechen, weil du hast Franz Roggo genannt. Ich würde diesen Jungen gerne mehr sehen. Ich traue dem da in der nächsten Saison eine wichtige Rolle zu. Ich glaube aber nicht, dass Tizi ihm zutraut. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der plötzlich viel mehr spielt. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der im Sommer ausgeliehen wird oder gar ganz.
Danke, dass es abgegeben ist. Es gab ja Gerüchte, dass Hertha ihn haben wollte. Ich glaube, es war im Winter. Da hat Hannover das Veto eingelegt, weil 96 ganz klar gesagt hat, nee, wir haben einen Plan mit ihm. So, jetzt ist für mich die Frage, okay, du hast einen Plan mit ihm. Bedeutet für mich, dass er schon auch Spielzeit bekommt. Aber die hat er in der Rückrunde nahezu gar nicht bekommen. Ich glaube, er war teilweise nicht mal im Kader, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Er war hier auch schon öfter Thema und ich muss, wenn ich seinen Namen höre, auch immer an das Auswärtsderby denken in der Hinrunde, wo er, glaube ich, in der 60. reinkam und ein richtig geiles Derby gespielt hat. Da hat er schon gezeigt, was er kann. Und ich traue ihm tatsächlich auch zu, diese Rolle einzunehmen auf der 6, die Leopold gerade gespielt hat. Nur die Frage ist halt, ob Tietz damit geht oder ob sie vielleicht nicht wirklich auf Nummer sicher gehen wollen und dann Erfahrenen holen wollen, weil ein Roggo ist halt auch in Anführungszeichen erst 23.
Also ich bin da bei Henne, ich meine, Tietz ist jetzt niemand, der völlig starr auf seinem System spielt, sondern der lässt schon vielen Spielern, also der hat vielen Spielern und in vielen Formationen irgendwie die Chance gegeben, und Roggo spielte da zuletzt gar keine mehr. Es würde mich auch echt hart wundern, wenn der aus dem Nichts jetzt auf einmal durch ein paar Abgänge begründet wieder eine Rolle spielen würde. Also mich würde es auch freuen, aber ich bin da auch eher skeptisch, weil ich glaube nicht, dass Tietz jetzt auf einmal irgendwie in der Sommerpause sagt, ach, wir haben ja noch Franz Roggo, den könnten wir auch nochmal ins System einbinden.
Ja. Ganz kurz noch zu Yunus Ünal, da muss man einfach nochmal dazu sagen, dass viele Hertha-Fans geschrieben haben, ey, wie kann Hertha den abgeben? Ne? Also da hat, glaube ich, Hertha richtig was liegen lassen. Allen voran Stefan Leitl, der den nicht gesehen hat. Also da können wir uns, glaube ich, auf was freuen. Jetzt müssen wir halt, wir sind jetzt immer noch im Mittelfeld und jetzt müssen wir halt mal überlegen, weil Hüseyin Şakrun, Yannick Rochelt, Lars Gindorf und Mustafa Bundu sind potenziell alles vier Spieler, die zu Geld gemacht werden könnten. Das klingt immer so hart, aber
Spielermaterial.
Ist ja so, ne? Es ist Spielermaterial, genau. Schakrun, Rochelt und Gindorf haben alle drei nur noch Vertrag bis 2027. Das heißt, wenn es schlecht läuft, gehen die dann nächstes Jahr ablösefrei. Bei Schakrun haben wir während der Saison ja schon so ein bisschen geguckt, könnte man den vergolden. Dazu war er dann doch zu viel verletzt. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass der bleiben wird, dass der sich vielleicht noch länger committen wird, das Ganze vielleicht nochmal um ein, zwei Jahre verlängern wird. Mustafa Bundo gibt es ja auch so hin und wieder Gerüchte, dass Miron Muslic den gerne wiederhaben möchte für die erste Bundesliga jetzt. Kann ich nicht einschätzen. Ich hatte das Gefühl, er fühlt sich schon wohl und den würde ich eigentlich sehr gerne noch hier behalten. Aber Rochelt und Gindorf, da müssen wir jetzt drüber sprechen. Ganz kurz mein Tag dazu. Rochelt habe ich keine Fantasie bei 96. Der muss in irgendeiner Form abgegeben werden jetzt im Sommer. Ich glaube, es gibt einen gewissen Markt für den. Sicherlich kriegt man da keine 1,5 Millionen mehr. Aber der muss, und ohne Häme, der muss irgendwo anders glücklich werden. Ich glaube, der hat bei Bielefeld jetzt auch nicht den Impact gehabt, dass er irgendwie sich für 96 groß beworben hat. Bei Lars Gindorf sehe ich es so.
Stärkster Scorer bei Bielefeld. Also stärkster mit den meisten Assists, ja.
Okay.
Ich glaube 7 Assists.
Ja, aber ich habe jetzt auch nicht so viel gehört, nee. So nach dem Motto.
Ich glaube, der passt gut nach Bielefeld wenn das für ihn was ist, dann schon, ja.
Zu Gindorf. Der kommt natürlich jetzt mit einer dicken Visitenkarte. Der weiß ganz genau, selbst in England wird man den auf dem Radar haben. Ne? So, das heißt, der kann jetzt auch ein Stück weit zocken und der kann jetzt auch Tietz sagen, hier, pass mal auf, Digi, du hast mich letztes Jahr hier weggeschickt. Du kriechst jetzt mal hier auf dem Fußboden zu mir und umschmeichelst mich, sonst mache ich hier gar nichts. Wenn es nach mir ginge, ich würde gerne eher einen Kellmann vergolden, ja, und den nach England verkaufen und auf einen Gindorf setzen. Wir haben jetzt gesehen, mit einer schwimmenden Neun kann man auch Treffer erzielen. Ich finde, der könnte auch von außen kommen, der könnte auf der 10 spielen. Das ist ein unglaublich variabler Spieler. Wenn es nach mir ginge, ich würde den bepudern bis sonst wohin. Ich würde dem dicken Vertrag geben. Aber ich glaube, es wird nicht so kommen.
Also ich glaube auch, dass niemand, also vor allem Titz wird es jetzt nicht einfach haben bei 96, weil die werden jetzt alle auf ihn blicken und sagen, ja, was sagst du denn dazu? Und jetzt muss der, glaube ich, der kann jetzt nicht einfach sagen, der passt mir nicht. Der muss schon eine Idee haben, was der jetzt als Alternative nennt. Weil entweder genau muss 96 ihn jetzt gut vergolden, aber ich glaube, da ist schon Druck drauf. Also Titz weiß, dass alle jetzt schon auf ihn blicken und jetzt irgendwie auch eine Aussage von ihm haben wollen, wie er denn die Personalie Gindorf hier nächstes Jahr sieht. Da bin ich sehr gespannt, wie 96 oder das gesamte Gespann um 96 sich jetzt entscheidet, weil dass er was kann, ist offensichtlich. Und also ich fände es total romantisch, wenn er hier nochmal eine Saison kriegt und uns jetzt irgendwie zum Aufstieg verhilft. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie 96 sich entscheidet.
Boah, ich tue mich echt schwer damit. Also zum einen gehört auch er dazu. Und ich glaube, er hat die Berateragentur gewechselt. Und das ist ja immer so ein Vorindiz dafür, dass er Gedanken hat, sich eine andere Meinung einzuholen und anders beraten zu werden. Ich tendiere stark dazu, dass er uns verlassen wird. Es gibt einen Markt für ihn. Und ich kriege das Gefühl irgendwie nicht raus, dass er nicht in dieses System passt. Ich kann es mir überhaupt gar nicht vorstellen.
Ja, voll.
Ihr wisst beide, welche Flügelspieler ein Tietz haben will.
Ja.
Das sind halt so Spielertypen wie Schakrun und Saad und wie sie alle heißen. Und auch die Position des Zehners sehe ich ein Gindorf nicht. Das ist halt eher so die Rolle, die ein Aseko hatte, die ein Taibi hatte oder ein Estiti hatte. Dieses von hinten den Ball schnappen, treiben, da sehe ich ein Gindorf auch nicht.
Ja, am Ende ist es dann aber auch völlig okay.
Alles
und
gut.
Da würde ich auch niemandem Vorwürfe machen.
Nö.
Ein Gindorf, der kommt nicht hierher, das ist ein Saarländer, der hat jetzt in Aachen eine gute Zeit gehabt und hat gesehen, ja, Tietz will mich nicht gut.
Ja.
Dann so, der hat jetzt nur noch ein Jahr Vertrag, der hat diese Visitenkarte, da kann auch mal ein englischer Verein aus der zweiten zweiten Liga schwach werden und sagen, Alter, guck mal, wie viele Buden der gemacht hat. Da legen wir mal schön 5 bis 10 Mille hin.
Das wäre so, natürlich.
Und dann musst, ja, aber ja. Ne, also es kann passieren.
Voll,
ja. Es ist eine verrückte Welt. Die Engländer sehen diese Statistik so und also deswegen. Und 96 hat auch, also auch die, die sagen, mit Gindorf wären wir aufgestiegen, ist völliger Quatsch, der hätte gar nicht gespielt. Wie du sagst, der hätte auch in diesem System nicht funktioniert. Nachher ist man immer schlauer, der hat in der dritten Liga bei Aachen gespielt, alles war auf den zugeschnitten. Alles gut, es ist alles gut. Ich würde ihn irgendwie gerne integriert bekommen in unserem System.
Spannende Personalie auf jeden Fall.
Aber ich bin ganz bei dir, Gianni, ich glaube es nicht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man Yannick Rochelt abgibt. Da jetzt nicht, kann man nicht von Vergolden sprechen. Von Lars Gindorf könnte man von Vergolden sprechen und dann hoffe ich, dass Chakrun eventuell verlängert und Musbundu auch bei uns bleibt. Und dann muss trotzdem, da bin ich auch bei dir, ganz viel passieren auf den Flügeln. Und wie gesagt, wenn du mich da jetzt nach Profilen fragen würdest, da würde ich mir eher zielstrebigere Spieler à la Kolja Udene wünschen, die ins 1 gegen 1 gehen, aber dann auch entweder die Flanke suchen oder den Schuss und nicht dieses ewige Klein-Klein, was wir beispielsweise von Zart und von Jokota auch gesehen haben.
Also ich habe mir tatsächlich vier Spieler aufgeschrieben, unter die Frage, wen zu Geld machen. Sterner gehört dazu für mich, hat einen Marktwert von 600.000. Dann natürlich Gindorf mit einem Marktwert von 750.000 und Rochelt mit einem Marktwert von 800.000. Das sind auch tendenziell drei, wo ich sage, die sind schon irgendwo in den Verein geparkt gewesen. Gindorf jetzt mal ausgeklammert, der hat einen brutal großen Markt. Nummer 4, Kellmann, lass uns mal bitte dieses Szenario einmal kurz ausrollen. Ein Kellmann kam, ich meine, als einer der ersten in dieser Transferwelle zu uns, wo ich glaube, ein Tietz nicht mal der Trainer war. Ich glaube, der wurde verpflichtet. Da lief die Saison noch. Da gab es irgendwie schon die Verpflichtung, die Verkündung. Ich glaube, da war ein Tietz nicht mal da. Und durch die Saison hinweg bin ich das Gefühl nicht losgeworden, dass ein Kellmann eigentlich gar nicht der Typ Stürmer ist, den ein Tietz haben möchte. Das habe ich mir auch zu Saisonbeginn schon, habe ich mich das gefragt, weil immer wieder ein Pichler gestartet ist und nicht ein Kellmann. Das Gefühl lässt mich auch irgendwie nicht los und für mich ist die Frage, Kellmann hat einen Marktwert von 4 Millionen, Kellmann hat wohl, man hat ein paar Gerüchte gelesen, dass ein Kellmann irgendwie schon mit irgendwelchen Engländern gesprochen hat. Für mich stellt sich die Frage, wenn ein Kellmann eh nicht in das Tietz-System passt und Tietz sich sowieso einen anderen Stürmertyp wünscht, macht es Sinn, dieses Momentum von einem Kellmann mit einem Marktwert von 4 Millionen zu nutzen. Kellmann hat auch noch Vertrag bis 2028. Also wenn da jemand anklopft, der flüssig ist, dann kannst du für den mal locker 5, 6 Millionen bekommen. Und mit diesen 5, 6 Millionen hast du wieder Möglichkeiten, um einigermaßen zu reinvestieren. Wenn ich das so runterrappe, was sagt euer Bauchgefühl? Würdet ihr sagen, machen oder würdet ihr eher sagen, boah, nee?
Also ich würde ganz klar, in der Hinserie hätte ich gesagt, boah, da musst du schon 10 auf den Tisch legen, weil der trifft jetzt einfach gerade und wir haben da noch viel mehr Potenzial gesehen. Wenn ich jetzt, und damit meine ich gar nicht ihn als Spieler, sondern wenn ich ihn jetzt in die Einbindung in das System, also wenn ich sehe, wie er jetzt gerade nicht glänzt unter dieser Nicht-Einbindung in dem Tiz-System, dann würde ich sagen, ja, für 4 oder 5 kann man ihn auch gut abgeben. Ich glaube, er ist immer noch ein guter Knipser vorne, aber er muss halt richtig eingebunden werden. Und wenn das nicht der Plan ist, dann gerne, also besser abgeben, als ihn für irgendwie in 3 Jahren für 1,5 Millionen zu verkaufen, wenn er auf der Bank verschmort ist. Deswegen würde ich sagen, ja, also ich habe ihn lieber verkauft und wieder ein Neuner, der vorne auch spielt, als dass ich ihn jetzt irgendwie so ein bisschen auslaufen lasse und irgendwie einen Neuner noch hole für weniger Geld und den dann irgendwie da mehr ins System integriere. Ich bin nach wie vor überzeugt von ihm als Spieler, aber am Ende ist es eine Frage vom Tiz-System, weil wir reden immer wieder vom Tiz-System, aber ich glaube, es gibt wenig oder nicht viele Trainer, die so ein starres oder nicht mal starres, sondern ein eigenes System spielen, wo Spieler gar nicht zur Geltung kommen können. Und ich glaube, da fällt Kellmann leider mit rein. Und ich glaube, da ist dann auch wieder die Entscheidung, okay, glauben wir an ihn im System, dann behalten wir ihn. Und wenn nicht, dann müssen wir ihn abgeben.
Schließe ich mich zu 100% an. Und ich würde würde ihn auch aber nur abgeben, wenn du schon jemanden fix hast im Hintergrund. Weil die Neuner-Position, das wissen wir einfach selber, ist einfach zu kompliziert, da jemanden Gutes zu kriegen. Und was ich nicht wollen würde, ist da irgendwie zu zocken. Also einen Chelman jetzt schnell abzugeben und dann irgendwie bis nach der WM auf einen Neuner zu warten, das geht gar nicht. Dann würde ich Chelman lieber stärken und ihm einfach wirklich nochmal das Ja geben. Und dass er hat ja gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Vielleicht kann man ihn im Sommer noch ein bisschen fitter machen und so weiter und so fort. Was mir größere Bauchschmerzen auch bereitet, ist tatsächlich Pichler, der noch krasser als Nawrocki ja total verletzungsanfällig ist. Ne? Das heißt, wir haben jetzt eigentlich, jetzt bist du ja eben auf die Neuner-Position gewechselt, stehen da eigentlich mehr oder weniger gegebenenfalls bei 0 bis 1. Ne? Wenn du einen Chelman eventuell abgeben würdest, dann ein Pichler, der sehr verletzungsanfällig ist, dessen Vertrag auch 2027 ausläuft, wo man auch nicht sicher sein kann. Dennis Husser, der auch jetzt viel verletzt war. Also, wenn ich das mal zusammenfassen kann, wo jetzt viel gemacht werden muss, ist vor allen Dingen auf den Flügeln, auf der Neuner-Position und auch auf der rechten Außenverteidigerposition vielleicht ein krasser Führungsspieler für die Sechs. Auf der Verteidigungsposition habe ich echt ein ganz gutes Gefühl, weil da haben wir vier, die jetzt schon nachgewiesen haben, dass sie können, und ein Ocon und ein Gita, das haben wir gesagt, die werden auch noch besser werden. Jean Hugonet steht in den Startlöchern, das heißt, da könnten wir tendenziell sogar auf einen Nawrocki warten. Und halt natürlich die Torwartposition. Ne? Und ich glaube, wir können diese Folge jetzt zumachen mit einem sehr, sehr guten, optimistischen Gefühl, Männer. Wirklich, also das ist doch, was wir jetzt hier alles benannt haben, da lässt sich doch mit arbeiten, ne? Und wenn jetzt so viele Leute kommen, eventuell ein Scout, ein Kaderplaner aus Dresden, ein Bold, der Ideen mitbringt, ein Bäcker, der da bleiben kann und die Strukturen schon besser kennt, ein Tietz, der sich nochmal weiterentwickelt, der einen ganzen Sommer Zeit hat, sich jetzt mit dem, was er schon hat, nochmal weiterzuentwickeln. Wir haben auch ein André Kilian noch vergessen, den Co-Trainer, der ja scheinbar rund um die Uhr nach Spielern für das Tietz-System guckt, der ist ja scheinbar völlig crazy. Also ist es doch Hammer. Wir gehen noch in eine sehr gute Richtung. Wir werden sicherlich in den kommenden Folgen auch mal so über die Liga sprechen, wer jetzt runtergekommen ist, beziehungsweise wer hochgekommen ist, wie das da so aussieht, wie wir da unsere Chancen sehen. DFB-Pokal-Auslosung steht jetzt an, da können wir uns drauf freuen. Also das wird doch ein geiler, bunter Sommer.
Voll. Ne? Also diese Transferperiode wird wieder Wahnsinn. Ja,
das ist immer sehr, sehr wild. Ich freue mich da auch sehr drauf.
Also jetzt hoffen wir, dass, wenn ihr die Folge hört oder vielleicht etwas später, dann wirklich alles in Sack und Tüten ist, was wir hier jetzt angebahnt haben. Und ich glaube, dann wird 96 auch relativ schnell die ersten Sachen machen. Und auch dann wird man auch merken, in welche Richtung es geht, auch mit den Leihrückkehrern vielleicht. Also wir bleiben Vamos, es wird ein interessanter Sommer. Wir werden das hier alles für euch besprechen und aufbereiten und freuen uns dann, wenn es dann wieder losgeht mit unseren Roten. Bis dahin, bleibt Vamos, bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, peace.